Folge 163, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Tennis-Podcasts. Mir gegenüber virtuell, wie so oft, ist der liebe Daniel Wollimasur zugeschaltet. Guten Morgen zu dir nach Hause.
Hallo Yannick, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, allen Hörern geht's gut. Und müssen wir eigentlich die Thesen aus der letzten Folge jetzt wieder komplett über den Haufen werfen? Nachdem Wien so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Oder wie sieht das aus?
Ja, wir sollten beschließen, dass wir nur noch einen zeitlosen Podcast machen, ab sofort, ab Folge 164. Wir suchen uns jetzt jede Woche eine Thematik aus der Vergangenheit und besprechen das Masters in Monte Carlo 1993 einfach und machen so Legenden-Talks und alles, damit wir einfach nicht mehr in der nächsten Woche angreifbar sind, weil wir von der Aktualität komplett hops genommen werden. Nein, so schlimm war es ja auch nicht. Du sprichst natürlich an die guten Leistungen von Alexander Zverev, die ihn bis ins Finale des ATP 500 in Wien geführt haben, mit einem herausragenden Finale von beiden Seiten gegen Jannik Sinner. 5-7 im dritten verloren, und den Thesen, die wir hier aufgemacht haben, oder vor allem ich ja, glaube ich auch, ob es nicht auch Sinn gemacht hätte, die Saison vielleicht zu beenden aufgrund der Vielzahl an körperlichen Problemen. Ich habe mich auch fast nicht getraut, Wolli, gestern das Reel noch zu posten. Wir haben ja zwei Instagram-Reels vorbereitet gehabt und eins ein bisschen 2-3 Tage aufgehoben gehabt. Da ging es genau darum, ob man die Saison abbrechen sollte oder nicht. Und das war dann nach dem Finale. Aber wir haben es natürlich trotzdem gepostet, zu sehen auf Advantage unterstrich Podcast.
Ich hab grünes Licht gegeben für das Reel, weil ich natürlich da auch sage, dass man sich auch immer die Chance geben kann, am Ende der Saison nochmal einen großen Wurf zu landen. Ich meine, jetzt war 2 Spiele bei 5-5 im dritten Satz vom Titelgewinn entfernt. Nach München wäre es dann der zweite 500er Titel dieses Jahr gewesen. Und vor allen Dingen auch im Hinblick auf das Masters in Paris, was jetzt startet oder schon gestartet ist, die bestmögliche Vorbereitung fast schon. Wenn man einen Titel gewinnt, ist es wirklich eine 1 mit Sternchen. Wenn du im Finale ganz knapp in einem guten Match gegen den besten Spieler der Welt verlierst, dann ist es halt eine glatte 1, würde ich sagen. Das gibt dir auch extrem viel Selbstvertrauen, und ich bin gespannt, was Sascha jetzt in Paris aufs Parkett zaubert, weil die Ausgangslage hat sich natürlich, wie das im Sport oft ist, geändert, einfach aufgrund der Ergebnisse in der letzten Woche. Und so schnell kann das gehen. Er schlägt einen Top-10-Spieler mit Musetti und man nimmt ihn wieder ganz anders wahr. Das macht natürlich auch den Sport irgendwo aus. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie Paris für ihn läuft, und ich nehme ihn jetzt wieder anders wahr, in einer anderen Form und ich glaube mit einem anderen Selbstverständnis als noch vor Wien.
Voll. Liebe Hörerinnen, ihr merkt, Wally ist nur heute Morgen zu dieser gottlosen Uhrzeit am Dienstagmorgen aufgestanden, um direkt
ich bin immer früh wach,
um direkt festzustellen, dass er recht hatte und sein Podcast-Partner nicht, nochmal einen reinzudrücken, aber hat er auch recht. Man muss jede Chance hier nutzen, um seinen Partner aufzuzeigen, dass man das größere Fachwissen hat in diesem Business. Leute, wir haben euch gar nicht vorgewarnt, dass es eine neue Folge gibt. Wir haben alles relativ auf Kante gut geplant, weil es haben sich ein paar Entwicklungen ergeben. Wir nehmen auf Dienstagmorgen, 28. Oktober, machen heute eine etwas kürzere Folge, eine Update-Folge über das Profi-Tennis, sprechen natürlich über das Finale Zverev-Sinner. Wir sprechen über die sportpolitische Entwicklung, dass Saudi-Arabien ein Masters-Turnier bekommen wird, was lange ja ein offenes Geheimnis war, jetzt offiziell, und die sportpolitischen und sportlichen Folgen. Unter anderem gibt es eine Preisgelderhöhung auf Challenger-Ebene, die auch von der auch Wally profitieren wird, naturgemäß. Wir sprechen über die vielen Absagen in Basel und was das mit dem Kalender zu tun haben könnte, und ein bisschen natürlich auch über Wolli und die deutschen Erfolge. Und dann steigen wir auch rein. Du bist, wie ich eben gerade gesagt habe, warum ich das alles gesagt habe, war mein Gehirn schon wieder schneller als mein Gedankengang. Entwicklungen, die sich ergeben haben, wir können euch freudig mitteilen, warum wir heute etwas kürzer aufnehmen, liegt daran, dass wir im Laufe der Woche noch eine weitere Folge haben werden mit einem der größten oder wenn nicht sogar dem größten deutschen Tennistalent, Max Schönhaus, der das Äquivalent zu den ATP-Finals bei den Junioren gewonnen hat. Und der wird zu uns in den Podcast kommen. Deswegen machen wir heute ein bisschen kürzer, damit ihr noch nicht von uns genervt seid, wenn so ein schöner Gast kommt. Das wollte ich eigentlich sagen, Wally. Schon fast wieder nicht hingekriegt.
Ist ja noch mal gut gegangen.
Das hat Wally für uns eingefädelt, um auch mal zu loben hier.
Naja, das ist ja immer Teamarbeit. Aber ich freue mich sehr, speziell nach dieser fantastischen Saison von ihm. Und die er jetzt sehr, sehr schön gekrönt hat mit dem Masters-Erfolg. Spezielles Event auf jeden Fall. Jetzt lassen wir den Jungen noch gut zurückkommen nach Deutschland. Und dann schlägt das schon wieder bei uns auf. Also wie gesagt, ich glaube, ihr, liebe Zuhörer, könnt euch freuen. Und wir als Hosts freuen uns auch sehr.
Hundertprozentig. Erstes deutsches Nachwuchstalent überhaupt, der dieses Event gewonnen hat. Das sparen wir dann dementsprechend heute aus, diese Thematik, und sprechen mit Max persönlich darüber am Donnerstag. Ein weiterer deutscher Nachwuchserfolg habt ihr alle natürlich mitbekommen. Justin Engel hat das 50er Challenger in Hamburg, bei dem du ja auch warst, Wally, gewonnen. Sein erster Challenger-Titel. Und die Details über diesen Erfolg, was das auch mit Justin macht, was das auch im Kampf um die ATP Junior Finals in Saudi macht, gibt es in dem Extra-Teil, den wir nach jeder Folge haben, exklusiv auf www.patreon.com/advantagepodcast. Ihr wisst das, wir haben fast 50 Unterstützer dort, geht ab dem 2-Euro-Pledge los, wo ihr eigene Fragen einreichen könnt, und ab dem 5-Euro-Pledge bekommt ihr jedes Mal nach der öffentlichen Folge noch einen kleinen Extra-Teil über eine isolierte Thematik, über die wir noch ein bisschen weiter diskutieren, dort abrufbar. Vielen Dank für eure Unterstützung, und wenn ihr das auch machen wollt, freuen wir uns beide herzlich. Unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr das buchen. Und wir fangen, wie ihr das gewohnt seid, ein bisschen mit unserer persönlichen Situation an, zumindest ganz kurz. Journalisten nennen das, Wally, Chronistenpflicht. Wenn man nicht so einen langen Lauf hat oder wenn das Turnier nicht so erfolgreich war, dann erwähnt man es zumindest. Das nennt sich dann Chronistenpflicht. Du bist nach Bratislava gefahren, wieder mit der Bahn und Alina im Gepäck, und hast es in die Quali geschafft, eines ja sehr, sehr gut besetzten Challenger 125er Turniers. Und wenn man sich das Hauptfeld angeguckt hat, hat man schon auch Bock auf Tennis bekommen. Und wenn man dann in deiner oder Alinas Insta-Story den Center Court gesehen hat in Bratislava, hat man noch mehr Bock auf Tennis bekommen. Das sah schon sehr cool aus.
Ja, das ist das nationale Tenniszentrum der Slowakei, wo die das Turnier austragen. Mhm. Du hast angesprochen, sehr, sehr gut besetzt. Nächste Woche bin ich in Helsinki, auch beim 125er. Jetzt gibt's halt in Europa nur noch die großen 500er oder Masters-Turniere parallel. Deswegen sind alle Spieler, die außerhalb der 80 ungefähr gerankt sind und noch für Hauptfeld Australien spielen, die werden dort halt aufschlagen. Deswegen, ja, gab es auch sehr, sehr gute Partien schon in der ersten Runde. Mein Abschlusstraining war auch mit Laszlo Gere zum Beispiel, also geil, einer der besten Trainingspartner, würde ich sagen, die ich dieses Jahr hatte. Und das sind halt auch so kleine Side-Facts, die bei so einem Turnier irgendwie so mit reinspielen, dass man auch, wenn man erste Runde mal verliert, dass man da auch Sachen mitnehmen kann, weil man einfach bessere Trainingspartner hat und einfach da ein paar gute Einheiten auch mitnehmen kann. Ich habe leider erste Runde ja knapp verloren, ersten Satz 6-1, zweiten 7-6 gegen guten Aufschläger. War ein deutlich besseres Match.
Chris Rodech aus Luxemburg,
ja,
hat genau Schon Wimbledon Hauptfeld gespielt dieses Jahr, steht unter den Top 200, paar 170 oder so. Ich hatte es mir vor ein paar Tagen angeguckt. Ne?
Genau, ich glaube, der war in Hamburg auch an 2 gesetzt und jetzt in Bratislava in der Quali an 4. Also deswegen, da sieht man auch schon so ein bisschen den Unterschied der Besetzung der Turniere. Und ja, kann halt immer passieren, wenn du zu einem starken Turnier anreißt, dass da halt auch mal in der ersten Runde Schluss ist. Und deswegen bin ich jetzt schon wieder in München, habe nächste Trainingswoche vor mir, wie das halt so ist. Und dann geht's am Wochenende nach Helsinki.
Mhm. Ich habe aus Zeitgründen nur den Tiebreak gesehen des zweiten Satzes, wo du dich wieder richtig geil rangekämpft hab und ich habe, weil ich nicht alleine war, den Ton ausgehabt. Und du hattest ja einen Satzball bei, sagst du mir gleich, wie es genau war? Ich glaube, du lagst 0-4 hinten und hast dann 6-5 geführt, richtig?
Ja, genau.
Bei Aufschlag von ihm. Und er ist ja 1,8 Meter.
Ich glaube, bei 7-6 hatte ich.
Stimmt, du hast, 6, nein, 5. Du hast zwei oder einen Satzball abgewehrt und hattest ja, dann selbst genau. einen, genau. Und er ist ja ein Riese, er ist ja fast 2 Meter groß, dementsprechend guter Aufschläger in der Halle, Indoor, undankbar, darüber müssen wir nicht reden. Aber was ich dich fragen wollte, da war irgendwas bei deinem Satzball, weil du beschwerst dich so gut wie nie über gar nichts. Ich habe das in 1,5 Jahren jetzt noch nicht einmal gesehen, oder vielleicht einmal gesehen, dass du mal kurz einen Austausch mit dem Schiedsrichter gesucht hast oder so, aber da war irgendwas und ich hatte noch nicht die Chance, dich das zu fragen, beziehungsweise so. Ich habe es mir für den Podcast aufgehoben. Was war da los?
Ja, du bist ja auch Patreon, deswegen darfst du solche Fragen auch stellen. nee, also man muss halt sagen, wir spielen mit Electronic Line Calling, was ja. einfach super ist und da ein bisschen spät eingestellt war, also für im Verhältnis kamen die Ausrufe ja eine halbe Sekunde zu spät. Das merkt man irgendwie schon als Spieler. Und dann das war, glaube ich, der zweite Netzaufschlag im ganzen Match, meines Erachtens. Also ihm wurde halt ein Ass gegeben und meines Erachtens war es Netzaufschlag. Und dann habe ich den Schiri erstmal gefragt, ob er fürs Netz verantwortlich ist oder ob wir auch eine Maschine haben. Und dann hat er gesagt, nee, er callt das Netz und ja, das hat er meines Erachtens überhört und da habe ich ihm nur gesagt, dass ich halt klares Netz gehört habe und es ist schade, dass wir so viel elektronische Hilfe haben und bei der einen Sache, die der Schiedsrichter machen muss, bei Satzball ist er dann halt nicht da und krass. Ist dann halt auch ein bisschen spielentscheidend, aber
da,
ja.
Da habe ich aber direkt 2 Fragen zu, also erstmal, wie sicher warst du dir, das Netz war? Also warst du dir des Todes sicher?
Ja, also das war direkt mein erster Impuls. Ich musste jetzt nicht eine Sekunde überlegen, ob das Netz war, sondern ja, in dem Moment war ich mir sehr, sehr sicher. Aber natürlich, wenn der Schiedsrichter nichts hört und du keine Vergleichswerte hast, ja, bin ich jetzt auch niemand, der sagt, ja, 1000%, sondern in dem Moment war ich mir einfach sehr sicher. Aber du wirst dir auch sicherer durch Bestätigung von außen. Und wenn du die jetzt nicht unbedingt hast,
ja, klar.
Dann aber die viel räumst du ja vielleicht auch deinen eigenen Fehler ein, aber für mich war es Netz, ja.
Du hast ja ein sehr gutes Gefühl als Tennisprofi, aber die transparentere Frage wäre, weil ich habe es ja am Handy geguckt und mit dem kleinen Bildschirm und so, ohne Ton natürlich auch keine Chance, was
ja,
zu erkennen.
Ohne Ton schwierig, Netz zu hören, ja.
Ja, aber meine Frage wäre eher, wie ist es denn auf der Profitour generell geregelt? Weil, also ganz früher weiß man ja, da war ein Unparteiischer, der den Finger aufs Netz gelegt hat. Dann, bevor es diese ganzen Elektronik-Line-Callings gab, gab es ja das Signalgeräusch bei den Turnieren, was kam, wenn Netz ist. Aber wie ist es denn jetzt bei Masters und Slams und überhaupt geregelt?
Meines Erachtens haben die eine Netmaschine. Also
ganz halt normal, ja. So, dass dann auch ein Geräusch macht, ne?
Ja, manchmal ist ja so fein eingestellt, dass der Wind das auch auslösen kann, theoretisch. Mhm. Wenn sich das Netz ein bisschen bewegt, das ist natürlich in der Halle selbst bei starker AC zum Glück nicht möglich, aber ja, da hätte der Schiedsrichter meiner Meinung nach einfach da sein müssen, speziell bei einem Satzball, deswegen hat es mich halt auch so genervt.
Voll. Aber gut. So, und bei Challenger ist mal so, gibt es manchmal auch
meistens
Maschinen?
Keine Netzmaschine.
Okay.
Meistens nicht, meistens callen die Schiedsrichter das Netz und ja, Man kann ja auch die Diskussion weiterführen, ob man Netz überhaupt abpfeifen muss.
Ich wollte es gerade sagen, in Jeddah bei den ATP Next Gen Finals ist ja, glaube ich, ohne, ne?
Ja, klar, aber ich spiele natürlich in dem Moment nach den Regeln, die es gibt. Und wenn der Ball das Netz berührt, dann ist für mich abzupfeifen. Ganz klar. Ja, genau, aber
ja,
mal so, beim nächsten Mal ist es dann vielleicht für mich. In dem Moment regt man sich natürlich auf, ist emotional. Aber danach weiß man auch, man kann es nicht ändern und es gehört irgendwie dazu, man muss akzeptieren.
Voll, gerade, also du hast dich ja super reingekämpft nach dem 1-6 im ersten, Niveau hochgeschraubt, kommst du in dem Tiebreak so zurück und das wäre ja auch ein kompletter Momentum, Shift gewesen. Er vergibt Satzbälle, du nutzt direkt den ersten bei seinem Aufschlag und startest dann mit Momentum in den dritten Satz rein. Wer weiß, um auch mal Lothar Matthäus zu zitieren, wäre Fahrradkette. Dann würden wir hier vielleicht nicht sitzen und den Podcast aufnehmen, sondern du würdest Hauptfeld spielen in Bratislava. Das wäre, glaube ich, allen sogar in den Gesamtumständen lieber gewesen, auch wenn die Hörer natürlich jetzt von der neuen Folge profitieren. Du fliegst nach Helsinki zum nächsten 125er, spielst da Quali oder hoffst, in die Quali reinzukommen?
Ja, ich bin fünf raus auf der ersten Liste, also fünfter Alternate. Und in Bratislava war ich, glaube ich, 25. Das heißt, die Chance, dass ich reinkomme, ist schon sehr, sehr hoch und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass ich da in die Quali komme.
Sehr gut. Start der Quali wäre Sonntag.
Ja, ist immer Sonntag, genau.
Gut, könnt ihr euch dann markieren auf Challenger TV, wenn ihr Wollys Match verfolgen wollt. Und ich poste es ja auch oft oder wir posten es auf unserer Insta-Seite, aber ihr folgt ja eh alle auch Wolly und oder Alina, um das mitzubekommen. Das war's von uns. Ich habe in der Bezirksklasse gewonnen, falls das irgendjemand interessiert.
Mich interessiert es für die Statistik hier.
Dich interessiert das,
Ein
ja?
Loss, ein Win hier.
Ja, 6 zu 2 Bezirksklasse vorne, zwei Spiele verloren gegen die Mannschaft, gegen die wir gewinnen müssen, um aufzusteigen. Da haben wir wegen mir nicht gewonnen. Klassisch, reingeschissen. Aber seitdem alles gewonnen. Und das neue Holz, um Update zu geben, macht immer noch sehr, sehr Spaß, auch mit dem einen oder anderen Rückschlag, wie letzte Woche bei den Bezirksmannschaften. Aber es macht wirklich sehr, sehr viel Laune. Wir kommen zu einem wichtigen sportpolitischen Thema, das wir hier auch schon hatten. Einen Tag, nachdem wir die, oder sogar nur wenige Stunden, nachdem wir die Folge 162 veröffentlicht haben, hat die ATP zusammen mit dem PIF, mit dem saudi-arabischen Investmentfonds vom Staat Saudi-Arabien, eine Pressemitteilung rausgehauen, dass es ab 2028 ein 10. Masters-Turnier 1000 geben wird in Saudi-Arabien. Diese Gerüchte, dass das kommen wird, gab es ja schon länger. Wir haben sie auch das ein oder andere Mal hier schon im Podcast platziert. Es ging ja darum, um Gerüchte von fünften Grand Slam bis hin zu Tausender. Saudi-Arabien hat sich da ja direkt rein platziert über die Next-Gen-Finals, über die WTA-Finals, dann noch dieses Six-King-Slam-Turnier. Und wir haben ja im Zuge des Six-King-Slam-Showkampfes vor 2 Wochen ausführlich über das Thema Sportwashing auch gesprochen, auch hinter der Paywall über das Thema Sportwashing gesprochen, deswegen auch nochmal für alle, die da nicht so bewandert sind, in ein, zwei Sätzen: Sportwashing, auch Whitewashing genannt, bedeutet, dass Staaten oder Königsfamilien aus autoritären Staaten, nicht demokratischen Staaten, mit viel Geld Sportevents ins eigene Land holen, nicht nur um die eigene Bevölkerung zu fordern und zu fördern, dass die schöne Events haben, sondern mitunter auch, um vor Missständen im eigenen Land abzulenken, vor allem für den Rest der Welt. Saudi-Arabien hat seit Jahren mit die größte Rate, was Hinrichtungen angeht, ist noch sehr rückständig natürlich in progressiven Fragen wie Gleichberechtigung gegenüber Frauen, gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen etc. etc. Das nur noch mal am Rande. Deswegen spricht man da von Sportwashing und auch jetzt im nächsten Schritt, wenn man das kritisch betrachtet, wie ihr das von uns gewohnt seid, dann ist das ein weiterer Schritt im Sportwashing, das natürlich längst nicht alleine im Tennis ist. Ihr wisst das als auch allgemeine Sportfans. Es gibt zahlreiche Sportevents, Formel 1, Fußball, Golf, um mal nur drei zu nennen, die dort aufgrund der finanziellen Möglichkeiten natürlich auch partizipieren. So natürlich auch der Tennissport. In der Pressemitteilung wird das alles sehr schön aufgedröselt, was das alles bedeutet. Unter anderem, dass die ihre Unterstützung für die ATP finanziell und inhaltlich ausbauen, dass ATP Media unterstützt wird, dass die Turniere unterstützt werden, dass Saudi-Arabien dafür sorgen will, dass es ein Grassroot-Programm gibt in Saudi-Arabien, also dass wirklich sich um den Nachwuchs in Saudi-Arabien mit viel Geld gekümmert wird in Kooperation mit Saudi-Arabien. Das haben sie zum Beispiel aber auch angekündigt vor 2 Jahren, Wally, als Rafael Nadal Kooperationspartner des saudi-arabischen Tourismusverband wurde. Und wir haben jetzt Ende 2025 und es gibt immer noch kein Challenger-Turnier in Saudi-Arabien. Es gibt kein Nachwuchsturnier in Saudi-Arabien auf der Nachwuchstour. Ich habe noch von nichts irgendwelchen Aktivitäten, Trainingsaktivitäten gehört, dass es da große Sachen gibt. Also das sind dann halt auch große Worte. Das mal nur zur Einordnung. Wir wollen uns aber ein bisschen aufs Sportliche konzentrieren, was das bedeutet. Es gibt, und das ist das Spannende, Wolli, noch keine genaue Terminierung, wann das im Kalender integriert werden soll. Wir wissen nur, dass das ab 2028 gilt, also noch nicht nächstes Jahr. Ich habe aber auch gehört, Wolli, dass es noch nicht ausgeschlossen ist, dass es sogar 2027 schon passieren kann. Aber das ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr kurzfristig, weil wir gehen davon aus, der wahrscheinlichste Termin wäre im Februar nach den Australian Open als Masters-Turnier. Da gibt's aber zum Beispiel schon im momentanen Kalender 6 ATP 500 Events im Februar, ja? Also unter anderem auch in der Wüste in Dubai und Doha, was ja logistisch passen würde, aber auch diese sehr etablierten Turniere wie Rotterdam, Rio, was ja den schönen Südamerika-Swing angehört, wo viele 250er-Turniere sind, mit weniger Geld natürlich. Und der zweite Termin wäre tatsächlich vor den Australian Open im Januar, wo es aber natürlich große Bedenken und große Gegenwehr auch gibt von Tennis Australia und deren Verantwortlichen, weil die natürlich den australischen Sommer monothematisch nur für sich haben wollen, um da die größtmögliche Aufmerksamkeit zu lenken. Und inhaltlich bleibt mir dazu noch zu sagen, dass es ein 56er-Feld sein wird, also nicht diese neuartigen, auf 2 Wochen gestreckten Masters-Turniere, sondern ein 56er-Hauptfeld auf 1 Woche, wie wir das noch von früher kennen und unter anderem von Monte Carlo. Und die interessanteste Sache ist, dass es nicht verpflichtend, also non-mandatory ist. Es gibt ja die Regel, dass du eigentlich als ATP-Spieler diese Masters spielen musst. Das ist nicht der Fall, was gleichzeitig dazu führt, dass du dir aussuchen kannst, ob du dahin fährst, wenn es dir zu viel wird. Aber was natürlich auch dazu führt, dass Antrittsgelder, Antrittsgagen ein Thema werden, die ja bei den anderen neuen Masters-Turnieren nicht der Fall sind, weil es mandatory ist. Ja, also das heißt, auch ein Djokovic, auch ein Sinner, auch ein Alcaraz fahren dahin, ohne von Indian Wells, ohne von Cincinnati nochmal einen 6- oder 7-stelligen Betrag zu bekommen. Und das wird natürlich in Saudi-Arabien komplett anders sein und die werden brutal hoch werden. Also mal abgesehen davon, dass das Preisgeld exorbitant wird und dass da eh alle hinfahren werden, weil das einfach viel Geld zu verdienen gibt, werden die Top-Spieler wahrscheinlich wieder 7-stellige Antrittsgelder bekommen und Top-20-Spieler immer noch 6-stellige Antrittsgelder und was weiß ich, wie weit die das nach hinten führen werden. Also das mal zu den Rahmenbedingungen. Genau. Hattest du wie so oft die Pressemitteilung als Spieler schon vor mir bekommen, die Mitteilung bekommen?
Ich weiß nicht genau, ob ich die vor dir bekommen habe oder ob sich das um 1-2 Stunden überschnitten hat.
Aber nicht schon Tage vorher.
Nein, ja, nein. Ich würde sagen, Frage, du bist ja halt einfach im sekundären Verteiler, der vielleicht eine halbe Stunde später rausgeht. Aber ich unterlasse es einfach, dich dann immer zu necken und dir dann schon einen Screenshot zu
bitte
schicken.
Bitte! Die nein, halbe Stunde, weißt du, was mir die halbe Stunde für einen Vorteil gibt?
Internal only. Außerdem bin ich ja selber nicht immer direkt up to date am Handy, sondern lese die E-Mail ja vielleicht auch nach dir, obwohl ich sie vor dir bekommen habe. Aber es ist schon super interessant, wie diese ganzen Konflikte, die eigentlich dann um die Terminfindung gehen, dann versucht werden, zu lösen mit verschiedenen Möglichkeiten, wann man das Turnier quasi in den Turnierkalender erstmal bringt. Deswegen glaube ich, ist auch die Option, dass es 2027 schon startet, ist eigentlich nur, okay, wenn man es irgendwie schafft, dann eine Lösung zu finden, dann machen wir es schon 2027. Der Kalender der ATP kommt ja meist schon im ersten Ende erstes, Anfang zweites Quartal des Jahres fürs nächste Jahr raus, würde ich sagen. Da sind eigentlich alle wichtigen Termine und alle Tour-Events schon festgezurrt. Ansonsten hat man natürlich dann wieder die spektakuläre Verkürzung auf eine Woche, die anscheinend ja doch möglich ist. Warum verkürzt man es auf eine Woche? Nicht, weil man unbedingt weg will vom Zwei-Wochen-Event, sondern halt, weil man es für das Masters in Kauf nimmt, weil man es halt einfach haben will und dann einfach diesen Kompromiss macht. Dann ist ja, wie Kasper Rüth auch schon gesagt hat, eigentlich kein Masters-Turnier mandatory, sondern du hast halt eine Streichung aus deinem Bonuspool, ja. Das heißt, er hat gesagt, du kommst nicht ins Gefängnis, wenn du nicht spielst. Also rein theoretisch, wenn du auf Geld verzichtest, könntest du jedes Masters-Turnier nicht spielen. Aber es wird wahrscheinlich ein 56 Kings Masters, ja, wo alle eine gute Antrittsprämie bekommen. Vielleicht nicht gesondert ausgehandelt, aber wie du
alle
schon gesagt
Mille.
Hast. Ja, über das Preisgeld allein schon für die erste Runde. Ich kann mir auch vorstellen, dass das deutlich über dem Schnitt liegt. Aber insgesamt wundert es natürlich einen nicht, wenn Saudi-Arabien es schafft, auch zum Beispiel ein Formel-1-Event dorthin zu bekommen. Warum nicht auch ein Tennis-Masters-Turnier, was ja ungefähr ähnlich zu bewerten ist. Und deswegen sind alle von dir angesprochenen Punkte ja natürlich irgendwie klar, aber ganz klar auch darunter zu sehen, dass einfach geschaut werden muss, wie kann man es den Spielern gegenüber verkaufen? Da machen wir Kompromisse und wie kriegen wir es irgendwie irgendwo in den Kalender und wie machen wir da Kompromisse? Und das eine den Spielern gegenüber ist, es nicht verpflichtend zu machen und dem Kalender gegenüber ist es, das Masters-Turnier wieder auf eine Woche zu kürzen und deswegen sind die Sachen so, wie sie sind.
Voll. Ich will ja auch nicht immer wie so ein Klugscheißer das immer erwähnen. Es gehört halt bei so einem unabhängigen Podcast dazu, dass man alle Facetten beleuchtet. Aber du hast natürlich auch völlig recht, dass es im Jahr 2025 und ob man das gutheißen will oder nicht, in die professionelle Sportwelt schon längst dazugehört, ist einfach ein Fakt. Ob man da mitmachen will, es gibt ja dieses Sprichwort, wenn alle in den Reihen springen, springst du dann auch mit, ist aufgrund finanzieller Zwänge, die ATP-Tour oder die allgemeines Profi-Tennis hat, wenn sie gewisse Dinge erfüllen will, durchaus gegeben. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie alle 56 Spieler eine Mille Antrittsgeld bekommen und von Lil Wayne Millionär läuft und Oprah nebendran steht und sagt, und du kriegst eine Million, und du kriegst eine Million, und du kriegst ein Haus, ihr alle kriegt ein Haus. So ein bisschen, um das auch mal ein bisschen lustig darzustellen. Aber es gibt natürlich auch nicht nur lustige Elemente, die ich bereits erwähnt habe. Und im Hintergrund, und das wird auch weiterhin der Fall sein, wird das große, und gibt es bereits gerade im Moment, auch mit vielen Kollegen gesprochen, unter anderem auch mit wirklich sehr, sehr gut vernetzten Kollegen in die ATP rein in England, wo die Drähte ja noch mal enger sind als zu mir nach Deutschland. Es gibt große Wally-Kämpfe im Hintergrund auf zwei verschiedenen Ebenen. Du hast sicherlich mitbekommen, dass Zverev ja mehr als einmal diese Woche in Wien sogar öffentlich, nicht in Pressekonferenz, sondern öffentlich on court, auf Deutsch unter anderem ja auch gesagt hat, dass Andrea Gaudenzi als ATP-Chef den Spielern versprochen hat, mit dem Mehreinnahmen aus Saudi-Arabien Lizenzen unter anderem von 250er Turnieren zurückzukaufen, um die Saison bis zu einem Monat kürzer zu machen. Das hat er immer und immer wieder in Pressekonferenzen und on court erwähnt, um das wirklich auch öffentlich zu machen. Das kann man nicht anders deuten als ein Spieler aus dem Spielerrat, der öffentlich auch mal Druck macht. Das ist die eine Ebene. Und ich habe gehört, Wally, dass, um Platz zu machen für dieses ATP 1000 Turnier, die ATP 5 Turniere auf 500er und 250er Ebene aus dem Kalender streichen wird und die mit einem Saudi-Founded Buyback-Programm finanzieren wird oder entschädigen wird, um diese Lizenzen zurückzukaufen und die Turnierdirektoren und alles, was dranhängt, zu entschädigen. Das heißt, es werden 5 Turniere für 2028 in Gefahr sein. Und ich habe ja vorgelesen, was da im Februar eigentlich alles stattfindet, ja, also Rotterdam, Dallas, Rio, Doha, Acapulco und Dubai. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und ich sage, Dubai und Doha werden nicht gelöscht, ja. Also da bin ich sehr gespannt, was da passieren wird, und da wird natürlich jeder um seine Deutungshoheit kämpfen und um sein Turnier kämpfen, aber ich sag mal, wer in Gefahr sein wird. Ja, und in Gefahr sein werden die ganzen südamerikanischen Turniere.
Ja.
Einfach aus finanziellen Gründen. Jetzt ohne Inside-Infos von mir, nicht falsch verstehen, aber da muss man nur mal ein bisschen um die Ecke denken.
Ja, ist ein valider Punkt. Ist einfach eine brutale wirtschaftliche Macht, die dahinter steht, ne? Also, ja, krass, die können den Turnierkalender, ja, ich will nicht sagen, fast schon lenken, wie sie wollen, aber das ist ja Wahnsinn. Pay to win, anders kann man es nicht sagen. Ist natürlich dann beeinflussend auch für die, also sollte Südamerika betreffen, dann für die Sandblattspieler, wird dann wieder ein bisschen Hardcore-lastiger, der ganze Kalender, zumindest in dem Teil der Saison. Und ja, also wird krass spannend sein, das zu beobachten.
Acapulco ist auch nicht sicher, so wie die sich dieses Jahr präsentiert haben, auch mit dem sehr langsamen Court, Spiele bis mitten in die Nacht, Sicherheit rund um das Event nicht unbedingt so krass gegeben. Da kommen natürlich trotzdem sehr viele Spieler hin, weil auch dort viel Geld gezahlt wird, aber wenn in Rio das Dreifache gezahlt wird, ja, also ihr seht schon, da sind ganz, ganz viele Facetten. Und auch, um auf eine andere Ebene zu kommen, um auch mal auf Volley zu sprechen zu kommen, einen Tag, also da seht ihr, dass die ATP gar nicht erst versucht, das nicht miteinander zu verknüpfen, und jeder, der ein paar Gehirnzellen hat, weiß, dass das natürlich alles miteinander zu tun hat. Einen Tag nach der Pressemitteilung über das saudi-arabische Masters-Turnier ab 28 hat die ATP in einer weiteren Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das Preisgeld auf Challenger-Niveau für nächstes Jahr wieder angehoben wird. 32,4 Millionen US-Dollar werden in 2026 ausgeschüttet. Das sind 5 Millionen mehr in Einzel im Vergleich zu 2025. Seit 2022 steht in der Pressemitteilung drin, ist das Preisgeld auf Challenger-Ebene um 167% gestiegen, wenn man bereits 26 mit einberechnet. Und außerdem, Wolli, wird es im Kalender eine Ergänzung geben von 216 auf 265 Challenger-Turniere, also 50 Turniere. Vor allem diese 50er-Turniere, wie sie jetzt in Hamburg waren, wird es mehr in der Turnierlandschaft geben. Und das hat natürlich einen direkten Einfluss auf dich und dein Tennisleben. Wie hast du das aufgenommen?
Ja, also jede Erhöhung vom Challenger-Preisgeld hilft natürlich. Man merkt es auch über die letzten Jahre. Du hast es jetzt mit den Zahlen schon unterlegt, dass speziell, wenn man mehr Runden gewinnt und Richtung Viertelfinale, Halbfinale geht, dass man da dann wirklich höhere Beträge verdienen kann als davor. Auch die Siegerschecks sind jetzt wirklich so, ja, das fängt, ich glaube, mindestens 10.000, ja, das ist ja fast gleichzusetzen wie mit einer Grand-Slam-Quali noch vor 6-7 Jahren, wenn man einen Challenger gewinnt. Deswegen geht man da jetzt langsam in eine Richtung, wo man sagt, okay, das ist irgendwo akzeptabel fürs Challenger-Niveau, weil wenn man überlegt, ja, die Diskussion haben wir ja auch schon öfters gehabt, wenn man mit Trainer und so weiter reist, sind die Kosten natürlich trotzdem enorm. Und da hilft es zumindest, wenn man die Startgelder für die ersten Runden auch entsprechend anpasst, dass man ja nicht nur für sich selber irgendwie die Reisekosten gerade so wieder drin hat. Das hilft auf jeden Fall. Und geht natürlich ja mit diesem Vertragsabschluss mit Saudi-Arabien irgendwo einher. Genau, das war jetzt erstmal das zum Preisgeld.
Völlig losgelöst von dir. So wie ich ja Tennisprofis kennengelernt habe, die meisten, wir haben oft darüber geredet, Ich-AGs, also nicht, weil sie total arrogant sind, sondern weil du ja eine Ich-AG sein musst, um im Profitennis auch zu einem gewissen Grad erfolgreich sein zu können und das von klein auf gelernt hast, ist das den meisten Spielern wahrscheinlich auch egal, wo das Geld herkommt, oder? Also weil es ja eine Verbesserung, weil es ja so eine sofortige Verbesserung für den eigenen Lebensstil als Tennisprofi bedeutet, ne? Also da werden die wenigsten jetzt, also es wird ja kein Challenger-Spieler der Welt hat so viel Kohle, dass er aus moralischen Gründen sagen kann, nee, das mache ich nicht, weil das ist ja Sportwashing in Saudi-Arabien, weißt du?
Ja, vor allen Dingen, wie willst du es machen? Also, weil
du hast keine
das
Chance,
ist ja quasi ein passives Empfangen von weitergeleitetem Geld. Ja. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich spiele keine Challenger mehr. Das ist leider in dem Beruf unmöglich.
Voll.
Und ja, das hat auch so, das hat ja auch gar keine direkte Wirkung. Zudem wollte ich noch sagen, was du angedeutet hattest mit den weiteren Challenger-Events, die kommen, ist auch ein wichtiger Schritt, einfach um die Leute aus dem Future-Bereich rauszuholen und mehr Möglichkeiten zu geben, Challenger-Turniere zu spielen, wo es neben Hospitality und mehr Preisgeld oder, aber das Preisgeld ist jetzt auch nicht ein Riesenunterschied zwischen den niedrigsten Challengern und den höchsten Future-Turnieren.
Was hat denn Justin jetzt bekommen bei den 50er in Hamburg als Sieger?
Vielleicht sowas wie 6.000, würde ich sagen. Ich hatte gerade gesagt 10.000, aber ich denke noch in den älteren Challenger-Kategorien, wo du halt damals mit 75 oder 80 Challenger, dass du da halt jetzt halt ungefähr 10.000 bekommst. Also weil die 50er sind für mich so ein bisschen so ein Übergangs-Challenger, die ich halt eigentlich als aufgewertetes ITF-Turnier sehe. So wie ich es jetzt gerade auch versucht habe zu beschreiben, dass du halt die Leute rausholst aus dem ITF-Circuit, aus den Futures und mehr Spielmöglichkeiten mit Hospitality, ja teilweise 6 Bällen, schnellerem Ballwechsel, Linienrichtern, also einfach professionelleren Bedingungen gibst und ein bisschen mehr Preisgeld. Und das hilft auf jeden Fall sehr, dass man da einfach die ganze Zeit einen Challenger-Kalender spielen kann und mehr Möglichkeiten hat, in die Felder reinzukommen und ja, nicht auf die Future-Turniere an irgendwelchen Urlaubsorten mit schlechten Bedingungen angewiesen ist. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig und hilft vielen Spielern, weil nominell sind Futures halt einfach schlechter besetzt als Challenger, aber durch die schlechten Bedingungen, Schiedsrichter eingeschlossen, ist es einfach extrem schwierig, sich dort auch durchzuspielen und bedarf auch anderer Qualitäten, sich da durchzusetzen.
Verstanden. Ein letzter Punkt, der vielleicht direkte Auswirkungen auf dich hat, Wally, ist, muss nicht unbedingt mit Saudi-Arabien zu tun haben, davon wurde ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Die Deadline für die Australian Open Entries, also für Einzel, Quali, Doppel, sind jetzt bereits am 17. November.
Ja.
Und auf Twitter bzw. X haben ein paar Kollegen von mir darüber spekuliert, warum das jetzt so sein könnte. Und einer
ja,
hat
voll gut.
Und einer hat geschrieben, er glaubt, dass das deshalb so ist, damit die Saison auf natürliche Art und Weise für Profis kürzer wird, weil wir haben darüber hier ja auch schon geredet, wahrscheinlich genau vor einem Jahr auch zu der Zeit, weil ja Spieler bis zu den Plätzen, die realistisch sind, dass sie noch in die Australian Open Quali reinkommen, also so rund um 280, 300, 310, wo du dich immer noch reinspielen kannst mit einer guten Woche, ja immer bis tief in den November noch Challenger-Turniere gespielt haben, um sich diese Chance zu erspielen und dann gar keine Offseason hatten und dann eventuell die Verletzungen hochgehen. Gehst du da mit? Zum einen gehst du da mit dieser Argumentation und zum anderen hat das irgendwelche Auswirkungen auf dich, weil dann würden ja weniger Spieler in dem Level spielen bei Turnieren, die dann frei werden würden für dich, um zusätzlich Weltranglistenpunkte zu sammeln gegen in Relation dann vielleicht schlechtere Gegner, also größere Chancen für dich?
Ja, voll. Also man sieht, wenn man weiß, wo man sich gut informieren kann, dann braucht man schon gar keine Profi-Meinung mehr. Also das, was du vorgetragen hast, stimmt halt zu 100%, weil die meisten Spieler würden sagen, dass die Off-Season für Tennisspieler so 6 Wochen betragen sollte, dass du ungefähr 2 Wochen hast, um Pause zu machen oder anderthalb Wochen, dann 2 Wochen für Fitnessgrundlage und dann nochmal 2 Wochen für Tennisgrundlage. Das dann natürlich nochmal individuell anpassbar, um ein paar Tage innerhalb der Wochen, die du schieben kannst. Aber ich glaube, dass deswegen auch dieser Zeitpunkt mit dem 17. November nicht zufällig gewählt ist, sondern diese angesprochenen 6 Wochen einfach umfasst. Und es geht genau um den Punkt, dass Spieler, die für die Australian Open spielen, nicht gezwungen sind, noch bis Ende November zu spielen, vielleicht sogar Anfang Dezember, und dann diese 6-Wochen-Periode in 3 bis 4 Wochen packen müssen, die sie dann haben, um für Australien ready zu sein. Und dann speziell, wenn sie halt nicht die spielerische Qualität haben, um sich übers ganze Jahr halt schon dahin zu spielen, dass sie nicht bis zur letzten Woche spielen müssen, dass sie dann Jahr um Jahr immer wieder spät spielen müssen. Und das war eigentlich auch bei mir sehr, sehr oft der Fall, dass ich bis Ende November ja immer so auf dieser Kante war und oft noch versucht habe zu spielen. Und ich glaube, ich habe meine Saison noch nie Mitte November abschließen können oder das so gemacht habe, weil ich finde, du kannst es als Spieler immer selber wählen, ob du dann nochmal diese Wochen dranhängst oder nicht. Und jetzt ist es zumindest für die Leute, die für Australien spielen, den wird es ein bisschen einfacher gemacht, weil einfach die Regel einen Riegel vorschiebt. Und das geht natürlich komplett in die Diskussion einher, die man auch auf einer Ebene darüber hat. Wie lang sollte eine Saison gehen? Und deswegen, ja, ist es absolut nachvollziehbar. Und es ist sicher dann auch so, dass die Wochen, die danach kommen, ein bisschen schwächer besetzt sein werden, weil die Leute, die für Australien schon sicher sind oder halt dafür gespielt haben, dann nicht unbedingt die Notwendigkeit sehen, in den letzten beiden Wochen auf Challenger-Niveau noch anzutreten.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, du hast letztes Jahr in der Woche vom 18. November dein letztes Turnier gespielt in Rovereto, Italien, wo du Collignon nochmal geschlagen hast, den damals auf 122 gerankten Spieler.
Genau, und das jetzt eine Woche dann später, als es dieses Jahr zählen würde.
Genau. Und weiß nicht, ob du jetzt da öffentlich schon drüber reden möchtest, aber gibt es jetzt Gedanken bei dir, dass du das ausnutzt? Genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben?
Also tatsächlich bin ich jetzt schon set mit der Liga in Frankreich, die 2 Wochen. Das heißt, für mich entfallen diese beiden Turnierwochen.
Wann ist es?
Sind genau die beiden Wochen, die beiden letzten.
Nach der Deadline, was?
Ja, genau.
Ah, okay.
Aber es ist dann halt einfach ein Tausch, weil brauchst halt auch in meinem Ranking-Bereich finanzielle Mittel auch für den Start des nächsten Jahres und du kannst nicht jede Woche, hast du gar nicht die Möglichkeit, irgendwie Liga-Geld gegen Turnierwoche zu tauschen. Deswegen war es jetzt auch von meiner Turnierplanung so, die ich jetzt auch vor dieser Entscheidung gemacht habe, so dass ich gesagt habe, ich spiele jetzt nochmal 4 Turniere und danach 2 Wochen Liga als Abschluss, weil die Turniere, die dann da kommen, sind auch jetzt keine perfekten Turniere von den Untergründen und von Bedingungen her für mich. Man muss vielleicht nochmal rausgehen, also aus der Halle raus für ein Outdoor-Turnier, nachdem du schon ein paar Wochen in der Halle gespielt hast. Für eine Woche auch nicht das Allerleichteste, aber ja, wenn man da noch frisch ist in der Birne, dann kann man natürlich schon nochmal eventuell gute Ergebnisse machen. Bei mir ist die Entscheidung jetzt anders gewesen. Hätte ich die Entscheidung jetzt gewusst, dass da vielleicht ein bisschen schwächer ist, ja, weiß ich auch nicht, ob ich das anders gemacht hätte, weil ja, ich auch glaube, dass wenn du gut spielst, es nicht ganz so entscheidend ist, gegen wen, sondern dann entscheidet einfach dein Level über die Ergebnisse. Mhm.
Trotzdem interessant, mal darüber so zu reden, und ihr merkt ja auch, was da ganz verschiedene Sachen hinten dran hängen und das total individuell betrachtet werden kann, was ja auch zum Beispiel damit zusammenhängt. Und wir erwähnen es jetzt einfach nur mal, ohne da jetzt nochmal groß in die Diskussion reinzugehen, und dann reden wir noch kurz über Zverev Sinner natürlich. Alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, hat natürlich auch damit zu tun, dass es momentan mutmaßlich so viele Verletzungen gibt im Tennisbereich, oder nennen wir sie nicht unbedingt nur Verletzungen, sondern einfach nur Überbelastung der Spieler, die in kleine Wehwehchen / Verletzungen / Aufgaben führen. Vor allem Basel hat erhebliche Schläge bekommen in der vergangenen Wochen. 3 von 4 Viertelfinals in Basel wurden durch Aufgaben entschieden. In Wien musste in Anführungszeichen nur Alexander Zverev im Viertelfinale gar nicht antreten, weil sein Gegner Talon Kriegsbohr aufgrund von Rückenproblemen nach dem Warm-up gar nicht erst antreten konnte. In Basel gingen Kaspar Ruud, Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime alle auf dem Platz, konnten ihre Matches aber nicht beenden. Beim WTA-Turnier gab es durch Kalinskaya auch noch eine weitere Aufgabe, nur an dem Tag auf Viertelfinalniveau. Also 3 in Basel, 1 in Wien und noch eine bei den Damen, waren 5 Aufgaben an einem Tag. Kann man natürlich auch von Zufall sprechen, dass das alles zeitgleich passiert und einfach nur einen schlechten Tag. Wenn das aber Ende Oktober in einem Sport passiert, der von Januar bis, wir haben es gerade besprochen, mutmaßlich Ende November, Anfang Dezember mit Showkämpfen sogar gespielt werden kann, dann ist da vielleicht schon mal was dran. Und Sascha hat auch direkt rausgehauen, ohne wahrscheinlich eine Statistik im Hinterkopf zu haben, dass es so viele Verletzungen auf der ATP-Tour gibt wie noch nie. Das kann man natürlich nicht belegen, wenn man keine Statistiken führt im Vergleich zu Becker-Zeiten, im Vergleich zu Borg-Zeiten, im Vergleich zu Laver-Zeiten. Genau.
Und das zumal die Spieler alle immer professioneller und akribischer daran arbeiten, lange gesund zu sein, immer gut zu regenerieren, immer mehr
voll
Tools zur Hand haben, um das zu unterstützen auf ja moderne Art und Weise. Und man normalerweise sagt man ja, Viertelfinal-Ticket ist ein guter Tag. Also wenn du da zum Turnier gehst, hast du eigentlich 4 gute Matches, wenn davon 3 ja, dann einfach.
Das sage ich jedem, der mit Tennis nichts zu tun hat. Wenn die ja sagen, wir wollen mal zum Tennis, welche Kategorie, welcher Tag, sage ich eigentlich immer in Hamburg sage ich immer Freitag.
Ja, wäre super, ja so, wenn du Freitag für Basel vorgeschlagen hättest.
Brutal, oder? Stell dir mal vor, du zahlst irgendwie so 125 Schweizer Franken für die Viertelfinal-Sessions. Aber gut, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Chronistenpflicht Teil 2, und ihr könnt euch ja mal eure eigenen Gedanken darüber machen. Es ist auf jeden Fall eine Thematik. Letzte Thematik für heute, das Finale von Wien, Zverev gegen Sinner. Zverev hat in Wien letzte Woche, haben wir im letzten Podcast noch gesprochen, 7-5 im Tiebreak des dritten Satzes gegen Fernley überhaupt die erste Runde nach Hause gebracht durch einen großen Kampf, hat dann Analdi in 2 Sätzen geschlagen, hat dann von der Aufgabe Kriegsboss beziehungsweise vom Nicht-Antreten Kriegsboss im Viertelfinale profitiert und hat dann mit einer sehr, sehr guten Aufschlagleistung den an 4 gesetzten Musetti im Halbfinale besiegt und dann im Finale 6-3, 3-6, 5-7 gegen Jannik Sinner verloren. Du hast ihn vorhin der beste Spieler der Welt genannt. Er ist auf jeden Fall der beste Spieler der Welt mit Abstand auf Indoor-Hardcourts. Darauf können sich, glaube ich, alle, egal mit welcher Meinung, momentan einigen. Dementsprechend hoch einzuordnen ist die Leistung von Alexander Zverev, der wie so oft ja einen holprigen Start hat, einen knappen Sieg am Anfang und dann sofort aber auch, das sieht man anhand der Ergebnissen, dann schlägst du sofort Analdi in 2 Sätzen und so, eine Leistungssteigerung vollzogen hat.
Ja, ich fand's Wahnsinn zu sehen, wie er es geschafft hat, im ersten Satz gegen Sinner für seine Verhältnisse vor allen Dingen sehr, sehr nah an der Linie zu stehen, ihm echt Zeit wegzunehmen, immer wieder mit der Rückhand, mit einer guten Länge dann auch Longline in die Vorhand von Sinner zu spielen.
Und so hat er ihn auch gebreakt übrigens zum 3-1, Rückhand, Longline-Ball nah an der Linie.
Ja, und da hat er dann Jannik Sinner auch 1-2 Mal bekommen an einem Tag, wo halt nicht alles läuft. Ja, das brauchst du. Einfach, weil wenn bei Jannik Sinner alles läuft, dann ist einfach kein Kraut dagegen gewachsen. Aber durch seine Grundlinienposition und das für ihn, wie gesagt, sehr aggressive Spiel, das kombiniert mit einer guten Aufschlagleistung, einem Break zur richtigen Zeit, hat man halt gesehen, dass er mit einer Anpassung in seinem Spiel ja da einfach wieder dran ist oder auch sehr schnell wieder dran sein kann, die Allerbesten der Welt zu ärgern. Und das ist ihm dann im Laufe des Matches ein bisschen abhanden gekommen. Es ging dann einen halben oder einen ganzen Schritt mehr zurück, hat ein bisschen passiver gespielt, dieses Aggressive nicht aufrecht halten können. Und bezeichnend fand ich dann so ein bisschen bei 5-5 Einstand den Punkt im dritten Satz. Da hat Sascha serviert, war über den zweiten Aufschlag, meine ich, und dann gab es eine lange Rallye, Rückhand Cross, und Sascha hat einfach ein bisschen weniger Zug als Jannik Sinner im Ball, und Sinner wechselt dann irgendwann auf den Rückhand Longline auf die Linie, geht halt den einen Tick mehr drauf, ein bisschen aggressiver, ein bisschen mutiger, breakt ihn dann in dem Spiel und hält dann zu null seinen Aufschlag. Und das waren wirklich Nuancen, aber man hat gesehen, wie es auch auf Indoor-Hardplatz dazu führen kann, dass, also wie Sascha es schaffen kann, gegen die Leute, zumindest jetzt erstmal in der Phase und Best of Three, da wieder dran zu sein an der Weltspitze. Und das haben wir halt in der letzten Folge auch versucht herauszuarbeiten, dass wenn du dir die Chance gibst und dann im Laufe eines Turniers auch mal gegen einen nicht ganz so hoch gerankten Spieler in der ersten Runde irgendwie durchkommst und es dann schaffst, deine Leistung zu steigern, wie schnell es dann wieder klicken kann und du dann für die nächste Woche für einen Masters, ich will es jetzt wirklich nicht verschreien, aber dann auch jemand bist, der wieder absolut für ein Halbfinale spielen kann. Und wenn du davor wie Musetti einen Top-10-Spieler in zwei Sätzen schlägst, warum solltest du dann nicht gegen fast alle dann wieder der zumindest leichte Favorit sein?
Weil wir wissen ja, was Sascha auf Indoor-Hardcourt leisten kann und in der Vergangenheit schon geleistet hat, ne? Alleine zweimal die ATP-Finals zu gewinnen. Wally, wie schwer ist es, auf Indoor-Hardcourts Stoppbälle zu spielen?
Schon relativ schwierig, würde ich sagen.
Weil das ist ja auch nochmal ein anderes Element, mit dem Sinner Sascha geknackt hat, zum Beispiel Break im zweiten Satz, um überhaupt das Momentum zu drehen nach dem gewonnenen ersten Satz. Wir reden ja auch auf deinem Niveau oft darüber. Sascha gewinnt den ersten Satz und wird dann aber direkt gebreakt und liegt 0-2 hinten, über Einstand gebreakt worden. Und alleine über Einstand hat Sinner dreimal Stoppbälle gespielt, zweimal mit der Vorhand. Auch nochmal ein deutlich schwierigerer Schlag, der Vorhandstopp als der Rückhandstopp, finde ich. Was mich so faszinierend ist, nicht das richtige Wort, aber was mich so beschäftigt ist, wenn jemand so hart schlägt wie Zverev und der Ball noch beschleunigt wird von diesen Indoor-Hardcourt-Belegen, dann dieses richtige Timing zu finden, um nicht nur einen Stoppball zu spielen, sondern ihn auch so zu spielen, dass Sascha, der ja trotz seiner Größe herausragend schnell ist, der gerade noch so drankommt wie so ein Amateurspieler und das ganze Feld offen ist, das fand ich, es war jetzt nicht das Hauptargument, aber schon ein Element, dass das da gedreht hat in dem Moment.
Ja, hatten wir ja auch schon thematisiert, ich will es nicht immer wieder betonen, aber wir haben auch mal eine Folge gemacht, wie Jannik Sinner sein Spiel verändern will und dass er ja der Beste oder einer der Besten, wie auch immer, der Welt nach Satzrückstand dann halt auch direkt versucht, sein Spiel ein bisschen anzupassen, umzustellen, neue Wege zu finden, nicht nur bei seinem Plan A bleibt. Das zeigt einfach seine taktische Flexibilität und auch natürlich eine Riesenqualität und Anpassungsfähigkeit und auch ein Grund, warum er dann so ein Match dreht. Ich finde nicht unbedingt, dass der Vorhandstoppball schwieriger ist als ein Rückhandstoppball. Ich glaube, das kommt tatsächlich auf den Spieler an. Mir persönlich fällt der Vorhandstoppball deutlich leichter.
Ah ja, okay.
Weil man auch ein bisschen mehr oft einen Punkt so aufbaut und vor einem Stopp ein bisschen mehr Zeit hat und das dann halt das Verzögern auf der Vorhandseite vielleicht ein bisschen natürlicher ist. Aber deswegen, ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf den Spieler an, wie er sich bei Vor- und Rückhand dann fühlt, aber auf Indoor-Hardplatz, dadurch, dass der Ball nach dem Aufsprung beim Stopp nicht ganz so liegen bleibt, sondern teilweise halt auch relativ hoch abspringt und du vorm Stopp auch nicht ganz so viel Zeit hast, ist es, glaube ich, schon schwieriger, auf Hardcore einen Stopp zu spielen als auf Sand. So, das glaube ich, kann man schon so sagen. Aber war auf jeden Fall ein taktisches Element und ja, hat das Match auf jeden Fall auch beeinflusst.
Unter dem Gesichtspunkt der Dinge, die er verändern will, worüber wir vor vier Wochen gesprochen haben, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Sinner ist jetzt nicht bekannt dafür, dauernd Stops zu spielen. Wohlwissend, dass natürlich gegen Zverev die Weltklasse weiß, dass das ein Element gegen ihn sein kann, aber du musst es ja dann trotzdem erstmal auch umsetzen in diesen entscheidenden Momenten. Hätte ja auch sein können, dass die alle drei im Netz hängen bleiben und dann bringt es dir ja gar nichts. Ja, dann kann man das auch nicht abfeiern, dass er da was Neues probiert, wobei du ja auch gesagt hast, wenn er diese neuen Elemente einbaut, muss man auch bereit sein zu scheitern, ja. Also wenn diese Stopperle jetzt in diesen entscheidenden Moment noch nicht gekommen wären, wäre es trotzdem nicht falsch gewesen, aus Sinners Sicht das zu machen, weil er ja langfristig sein Spiel weiterentwickeln wird, spricht aber natürlich auch brutal für seine Qualität, dass das halt einfach dann auch direkt umsetzbar ist für ihn und zum Erfolg führt. Ein anderes Element, was Zverev auch nach dem Match bei Sky gelobt hat, Paul Häuser war die ganze Woche in Wien, hat ihn auch mehrmals interviewt, ist ja auch ein Freund des Podcasts, werden bestimmt auch einige verfolgt haben, der lädt die Interviews auch immer auf seiner Instagram-Seite hoch. Da hat Zverev unter anderem Sinners Aufschlagleistung gelobt im Finale und untermalt wird das auch von den Statistikzahlen. Er hat 68% reingespielt, erste Aufschläge. Er hat 82% der Punkte beim ersten Aufschlag gemacht. Sascha zum Beispiel hat zwar mehr erste reingebracht, 75%, hat aber nur 71% der Punkte gewonnen, was ja auch noch eine sehr gute Quote ist. Und bei den Assen hat Sinner Zverev einfach gelevelt mit 11-11. Ja? Also wenn man sagt, eigentlich das einzige Themengebiet im Spiel der beiden, wo Sascha deutlich stärker sein sollte, der Aufschlag und einen Vorteil hat, hat es Sinner an dem Tag geschafft, über die komplette Matchdauer die Statistiken ausgeglichen zu halten. Und dann wird es natürlich auch nochmal deutlich schwieriger, selbst an einem nicht herausragenden, also nicht krass herausragenden Tag von Jannik Sinner für Alexander Zverev zu gewinnen, wobei das Niveau all in all schon sehr, sehr gut war, fand ich.
Ja.
Gut, dann haben wir das auch besprochen und beenden diese Folge unter einer Stunde. Wir wollten sogar noch ein bisschen kürzer machen, aber die Themengebiete haben es hergegeben, vor allem das Saudi-Thema kann man ja nicht einfach mal so in 2 Minuten in die Ecke schmeißen, weil dann vergisst man die Hälfte und das ist nicht unser Anspruch. Mir bleibt noch zu sagen, dass wir, dass ihr, wenn ihr jetzt fertig gehört habt, gerne auf patreon.com/advantagepodcast wechseln könnt für den Sonderteil, der diese Woche über den Finalsieg oder beziehungsweise generell den Turniersieg von Justin Engel in Hamburg beim Challenger 50er Turnier gehen wird und was das für ihn und seine weitere Turnierplanung bedeutet. Und dass ihr uns, wenn ihr das möchtet, zusätzlich oder nicht über Patreon finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das über PayPal tun. Das Konto ist in den Shownotes verlinkt, bedeutet in den Beschreibungen von Spotify, Apple oder bei welchem Podcast-Anbieter auch immer ihr diesen Podcast hört. In der Beschreibung ganz unten ist der Link. Und falls ihr das tut und für alle, die das schon getan haben, ein herzliches Dank im Namen von uns beiden. Das letzte Wort in diesem Podcast hat wie immer Daniel Wolimassur.
Ja, genau, du hast es gerade gesagt. Im Zusatzteil geht es nochmal um Justin Engel, unter anderem dann auch um João Fonseca, um das Next-Gen-Final in Jeddah und wer letztes Jahr sein erstes Challenger-Turnier gewonnen hat, war nämlich auch João Fonseca, der jetzt diese Woche in Basel sein erstes 500er gewonnen hat. Deswegen sprechen wir da nochmal über den ersten Challenger-Titel von Justin, was das heißt. Und ich sag dann mal, bis gleich an alle Patreons und bis zum nächsten Mal an alle anderen. Vielen Dank.